Sommerlichen guten Morgen. Ich gebe zu, bei diesem Wetter kommt schon ganz viel Urlaubs- und Ferienstimmung auf. Und auch mein Gast hat ein bisschen Farbe bekommen. Schönen guten Morgen, Bischof Christian Stäblein. Liegestuhl oder Open-Air-Gottesdienst? Woher kommt die gesunde Gesichtsfarbe?
Ja, guten Morgen, lieber Herr Wittke. Liegestuhl? Tatsächlich habe ich gestern einen Open-Air-Gottesdienst feiern können. 75 Jahre evangelische Schule Frohnau auf dem Schulhof. Hat das stattgefunden und das Wetter, es ist ja wirklich prächtig.
Ja, dann gibt es heute Wochenende. Dann gibt es heute Morgen sozusagen den After-Sun-Gottesdienst.
After-Sun oder so ähnlich. Auf jeden Fall feiern wir Gottesdienst.
Ja.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Weil Sie gerade von einem Gottesdienst in einer evangelischen Schule gesprochen haben, Herr Bischof, das wird schnell mal übersehen, dass die evangelische Kirche auch Schulen betreibt. Mhm. Also Schulen in freier Trägerschaft, glaube ich, heißt das. Darf man da eigentlich auf solch eine Schule nur gehen, wenn man den richtigen oder den passenden Glauben hat oder über genug Kleingeld verfügt, weil da fallen durchaus Schulgebühren an, nicht wahr? Das ist ja keine staatliche Schule.
Genau, aber es kommt weder aufs Portemonnaie noch auf den richtigen Glauben an. In der Tat ist keine staatliche Schule. Die evangelischen Schulen vermitteln christliche Werte in Kultur und Haltung. Und die Schulgebühren werden ganz sozial gestaffelt gezahlt, also wie sich das gehört und gar nicht anders sein kann. Kleines Einkommen, keine Gebühren. Großes Einkommen, gutes Schulgeld, starke Schultern können eben für andere mittragen. Und das meiste, das muss man jetzt doch einmal deutlich sagen, refinanziert sich auch da durch Staat oder durch das Land Berlin. Es sind ja Schulen, an denen staatliche Abschlüsse oder das Abitur gemacht werden kann. Wie stünde Berlin oder Brandenburg ohne Schulen in so freier Trägerschaft da? Da würden ganz viele Schulplätze fehlen. Also 75 Jahre evangelische Schule, da geht es natürlich auch um Lehren, damals gegründet 1948 nach der Zeit des Nationalsozialismus. Es ging darum, wirklich sozusagen demokratische Bildung, freie Bildung zu ermöglichen. Und da wird auch nicht geguckt, welchen Glauben die Menschen haben, wenn sie auf diese Schule kommen. Es geht aber darum, diese christlichen Werte zu vermitteln.
Auch wenn ich vorhin so schön mit Urlaubsstimmung eingestiegen bin, wenn ich gerade mal so ein wenig die Hand vor die Sonne halte und genauer hinschaue, ohne jetzt schwarz malen zu wollen, aber da gibt es gerade auch jede Menge Schatten. Also das Erstarken der AfD macht mir Sorgen, der ewige, aber gerade auch wieder sehr aktuelle Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, das Atomkraftwerk in der Ukraine, das gerade hart umkämpft wird. Da fällt das Umschalten auf Urlaub gar nicht so leicht. Und ich habe jetzt bei meiner Aufzählung noch nicht einmal den Begriff Klima in den Mund genommen.
Wie geht's Ihnen? Ja, Sie haben, lieber Herr Wittke, mit allem recht. Ich kann das nur unterstreichen. Und dennoch glaube ich, dass Pause, dass Urlaub, dass Unterbrechung wichtig ist. Auch in so einem Moment. Wer keine Pause macht, kann bald gar nicht mehr. Und eine Gesellschaft, die nicht mal durchatmet, die wird atemlos. Das ist der Moment, wo man immer auch den Menschen danken muss, die in der Zeit da sind und dafür sorgen, dass andere Pause machen können. Ich möchte einmal zurückdenken, vor 2 Jahren, Ahrtal, eine unfassbare Katastrophe. Und ich glaube, das Wort unfassbar wird heute viel zu oft benutzt, aber in diesem Zusammenhang stimmt es. Gott sei Dank haben wir so einen engagierten Katastrophenschutz, THW, Feuerwehr, Bundeswehr, Seelsorgerinnen und Seelsorger. Sie waren alle da und ich wünsche, dass sie in diesem Jahr Pause haben. Pause bekommen, dass sich das nicht wiederholt. Ein Gedanke noch zu diesem Punkt.
Ja,
Gott macht nicht Pause. Wir beten ja am Anfang im Gottesdienst immer einen Psalm. Und der 121. Psalm, der hat einen ganz schönen Satz. Siehe, der Hüter Israels, also Gott, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Das ist für mich ein großer Trost, weil deshalb können wir auch mal schlafen und schlummern.
Herr Bischof, es gibt mit Blick auf einen Gottesdienst so zwei Lager oder zwei Herangehensweisen. Eine Möglichkeit, voll reingehen in die aktuellen Themen und gezielt diese Themen auch im Gottesdienst inhaltlich und spirituell bearbeiten. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, sich überhaupt nicht um die aktuelle Themenlage zu scheren und den Gottesdienst so ein wenig wie einen Kurzurlaub anzusehen, fernab von allen Alltagsgeschehnissen, sich sehr bewusst mal mit etwas anderem zu beschäftigen. Welche Vorliebe oder welche Präferenz haben Sie da eigentlich?
Also Kurzurlaub, Gottesdienst als Kurzurlaub finde ich ein schönes Bild. Trotzdem glaube ich, dass ich meistens dazu neige, eher erstmal von der Situation her zu kommen, also von dem, was ist. Meine Erfahrung ist, egal wie du reingehst, am Ende muss ich das mischen, am Ende muss das irgendwie zusammenkommen. Entweder die Himmelsreise, wenn ich das so sagen darf, als Beschreibung des Gottesdienstes, die dann aber auch wieder auf die Erde zurückgeht, oder die Weltreise, die zur Himmelsreise abhebt. Beides ist Gottesdienst.
Beides schöne Bilder. Ich bin in der Vergangenheit häufig sehr überrascht gewesen, wie gut und wie gut passend manche Bibelstelle für eine jeweilige Gesamtsituation dann doch gewesen ist. Also vielleicht manche Texte auf aktuelle Ereignisse und Themen bezogen werden konnten, aber sie nicht extra dafür ausgesucht gewesen waren. Ich bin mal wieder gespannt, auch heute Morgen, wie es heute sein wird. Wir kommen zur Bibelstelle.
Ja, mal schauen. Also 5. Sonntag nach Trinitatis.
Okay.
Das ist der Sonntag, wo es um Nachfolge geht. Nachfolge Jesu, was das heißt, wie das aussieht, wie es dazu kommt. Follower würden wir wohl heute dazu sagen. Und in der Tat, den Text, den ich jetzt gleich lese, der hat etwas ganz Leichtes dabei und er geht, glaube ich, trotzdem sehr in die Tiefe. Johannesevangelium, 1. Kapitel, also noch ganz am Anfang von diesem 4. Evangelium, das im Neuen Testament überliefert ist. Ich lese, es sind einige Verse. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde, einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte, und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn.
Das ist ja so eine Bibelstelle. Also ich will mich ja nicht von Ihnen beeinflussen lassen, welche Formulierungen Sie wählen, aber Sie haben mir da schon eine Steilvorlage gegeben, als Sie gesagt haben, ja, das ist so die Geschichte der Follower in diesem Fall. So kam mir das auch so ein bisschen vor, was heute bei uns digital funktioniert. Ich klicke hier mal rauf, ich folge dem, funktioniert da ganz analog. Ich habe aber noch so zwei andere Bilder im Kopf. Das eine ist der Rattenfänger von Hameln.
Okay.
Also wenn jemandem nachgefolgt wird. Und das andere ist das Sammeln, was ich so großartig finde. Ich bin ja so der Filmfan. Das Sammeln der glorreichen Sieben, die irgendwie zusammenfinden und dann als Gruppe Gutes tun. Ganz andere Geschichten. Aber das ist so dieses Sammeln. Und dann eben diese Follower-Kultur, die wir jetzt aktuell auch haben. Also ich versuchte mal auch bei der Bibelstelle die ganzen Namen, die Sie da aufgezählt haben, eigentlich so ein bisschen beiseite zu schieben. Dann aber kam bei mir raus, er sagt die ganze Zeit, komm und sieh.
Ja. Zweimal. Zweimal sagt er, komm und sieh.
Ach, nur zweimal? Mir kam das häufiger vor sogar.
Ja, weil dann kamen sie und sahen, also das wird dann nochmal wiederholt, aber zweimal sagt er, komm und sieh. Und weil wir gerade an diesem Punkt sind und vorher sagt er ja als allererstes Jesus zu den ersten beiden, die ihm nachfolgen, was sucht ihr? Und an der Stelle muss ich mir nur einmal klar machen, und das ist das erste Mal, dass Jesus in diesem Evangelium, in dem Johannesevangelium etwas sagt, sind sozusagen seine ersten Worte. Jesu erste Worte in diesem Evangelium sind, was sucht ihr? Und wenn ich diese Worte übertrage sozusagen, dann bin ich mitten im Glauben, sogar mitten bei modernen Menschen. Ich würde sagen, die zentrale Frage unserer Kultur, immer dann, wenn ich über den Sinn des Lebens rede, ist diese Frage nach dem, was suchst du eigentlich?
Es wird aber der Ausgangspunkt des Glaubens beantwortet. Also keiner antwortet auf diese Frage.
Die Antwort heißt, komm und sieh. Komm und sieh zu mir, zu Jesus. Dann ist ja diese komische, ist ja ein bisschen ein sonderbarer Text, gar keine Frage. Dann kommt diese ganz komische Sequenz, wo sie sagen, wo bleibst du? Und dann sagt er, na, kommt, seht. Und dann bleiben sie einen Tag. Also die Antwort ist nicht, ich sag dir jetzt mal abstrakt, was du suchen könntest, sondern die Antwort bei Jesus ist, komm mit mir mit. Ja, das ist ja auch, genau wie sie sagen, eigentlich eine ganz komische Antwort. Und dann wieder eine, die wir sehr gut verstehen, denn bei der Suche nach dem Sinn sind wir doch in der Regel dabei, ich sag jetzt mal, uns zu verlinken oder eben Follower zu bilden. Also zu gucken, ob wir auf etwas treffen, wo es gut ist, bleiben zu können oder jemand Antworten gibt, vielleicht gar nicht auf unsere Fragen, die uns weiterhelfen. Und ich finde schon, dass dieser Text in dieser, ich sage mal, ein bisschen Unübersichtlichkeit, also Respekt, Namen, wer am Ende noch weiß, wer von wem, welcher Bruder ist und wann, wie, wo mitgekommen ist. Aber es hat ja was von so einem Netzwerk, ne? Und irgendwie, als ob da so Verlinkungen hergestellt werden. Also der da und da nochmal und so, so wie wir so durch unsere Welt kreisen.
Ja, aber das ist, ich finde es sehr, also mir fehlt die Emotionalität. Das ist wie so ein Vorbereitungstext. Also wenn ich sage, es wird nicht die Antwort gesagt, meine ich, es wird nicht die Antwort gesagt darauf, was sucht ihr? Keiner von denen, die ihm folgen, sagen, ich suche dieses oder ich suche jenes. Also das wird nicht gesagt. Dann wird nur gesagt, komm und sieh. Und ganz am Ende, ich warte mal so drauf, ja, was sollen sie denn sehen? Ganz am Ende heißt es ja kurz irgendwie dieses Himmel offen und Engel hoch und runter und hin und her. Ja, aber also was, also komm und sieh und deswegen ich.
Und was sollen sie dann sehen? Und woher soll ich denn, wie soll ich denn überhaupt auch kommen und sehen, wenn ich gar nicht weiß, was ich finden soll? Für mich ist das immer ein bisschen die Situation, wenn jemand mit Brille eine Brille sucht. Ja, also, weil wie soll ich sie denn eigentlich finden, wenn ich sie nicht habe?
Schöner Vergleich, kenne ich auch selbst.
Ja, okay, wie soll ich sie finden, wenn ich sie nicht habe? Aber ich muss sie auch finden und dann aber sehe ich ja auch schon. Also dann endet auch wieder der Vergleich, weil ihre Frage, was soll ich denn eigentlich sehen, ja nicht beantwortet wird, weil Jesus das Leben selbst ist. In dem Moment ist dann eben diese Frage auch geklärt. Das ist es aber wieder für jeden anders. Vielleicht habe ich es mit der Emotionalität nicht so richtig schön gelesen. Es gibt diese eine Stelle, da sagen die, wir haben den Messias gefunden. Ja, und wenn man jetzt ins Griechische reinguckt, dann steht da Heureka. Heureka ist das, ist sozusagen das Wort für, ich habe gefunden, was mir diese Welt aufschließt. Weil wir neulich schon mal, und ich weiß, Sie reden darüber eigentlich ganz gerne, über Indiana Jones geredet haben.
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen gespoilert, aber da gibt es eine Szene, da sagt dieser Archimedes dann, Heureka, das berühmteste Wort, was vom griechischen Philosophen an sich überliefert ist, ist, ich habe gefunden, was mir diese Welt aufschließt. Und das wird sozusagen hier, also hier wird nicht Indiana Jones zitiert, aber dieses Wort wird an der Stelle gebracht. Ich habe gefunden, was mir mein Leben aufschließt. Ich glaube, und da ich das ja nur individuell beschreiben kann, ist das Nächste, was dieser Text letztlich als Botschaft gibt, diese vielen Einzelnen, die alle einen Namen haben, einzeln und mit Namen kommst du bei Jesus vor. Da wird nicht gesagt, da jetzt hier mal 12 melden und dann haben wir 12 und die kommen irgendwie da mit, sondern jeder Einzelne mit Namen kommt vor. Und wenn man den Text nochmal und nochmal durchguckt, dann wird man ein bisschen kürre dabei, weil da wird dann von Zweien geredet und der eine wird mit Namen benannt und der andere nicht. Und der bleibt auch bis zum Ende namenlos. Und das ist in der theologischen Forschung und in der Glaubensgeschichte eine der liebsten Fragen. Wer ist der Jünger ohne Namen an dieser Stelle? Aha. Wer ist der andere? Und ich behaupte, dieser andere ist unter anderem dafür da, weil es die typische Figur ist, mit der ich mich als Leser dann in so einem Text verorten kann.
Die Leerstelle,
ich bin
die
der,
ich ausfüllen kann.
Ich werde auch gefragt in diesem Moment, was suchst du? Was suchst du? Komm und sieh. Und komm und sieh heißt natürlich an dieser Stelle auch komm und lies das Evangelium mit, komm und sieh und dann wirst du sehen, was du bei mir findest.
Ich glaube, das ist auch der Punkt, der es vielen Menschen schwierig macht, zum Glauben zu finden, weil sie etwas anderes erwarten, nämlich mehr Klarheit und nicht dieses, es fällt auf mich zurück, ich muss irgendwie da. Also dieses, ich habe gefunden, was ich suche. Guck mal, das ist für die Jünger offenbar da in dem Moment irgendwie klar, aber jemand, der darüber liest, sagt, ja, aber was?
Ich verstehe. Ich glaube, weil Jesus das Leben selbst ist, ist nichts Unbestimmtes, nichts Unklares, ist die Klarheit selbst, die Klarheit Gottes. Aber ich verstehe gut, wenn Sie sagen, das kann ich nicht sozusagen durch noch so viel Reden in Überzeugung für jemanden bringen. Und das verstehe ich gut, dass das auch frustriert. Also das, sag mir doch vorher, was kommt und was ich zu erwarten habe. Und wenn wir das miteinander geklärt haben, dann überlege ich nochmal, ob ich losgehe. Das funktioniert leider nicht, obwohl, das will ich jetzt sagen, auch das in dieser Geschichte vorkommt. Der eine sagt ja, Nathanael, was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Damit meint er, was soll ich denn von diesem Jesus von Nazareth erwarten können?
Der ist skeptisch.
Der ist skeptisch, der trägt den Zweifel mit. Und das ist doch toll. Die Geschichte von der, ich sag's jetzt mal ganz klassisch, von der Berufung der ersten Jünger im Johannesevangelium, trägt den Zweifel mit, unseren Zweifel mit. Der kommt da auch vor. Und das darf ich auch sagen. Und das gehört zu dem Weg mit Jesus dazu. Und ja, das ist sogar gewollt.
Herr Bischof, ein Ereignis, ein Unfall vom Anfang der vergangenen Woche geht mir bis heute immer noch sehr nach. Nämlich der Tod einer Schülerin, die gerade ihr Abitur gemacht hatte und die dann bei der Abifeier von einem Dach in den Tod gestürzt ist. Ein junger Mensch, dessen Leben doch gerade erst losgehen sollte. Durch dieses extreme Beispiel aber habe ich auch nochmal bewusster an die vielen jungen Menschen gedacht, die jetzt nach der Schule, egal mit welchem Abschluss, in ein neues Leben starten werden, ob sie wollen oder nicht. Mancher wird vielleicht sogar die Schule als Orientierung vermissen, andere freuen sich auf den Neuanfang und so mancher Schüler, manche Schülerin wird eben noch nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich, sei bei allen, die unendlich traurig sind und trauern über den Tod der jungen Frau. Und lass uns vertrauen, dass sie bei dir ist in all dem Unbegreiflichen. Gott, mach uns sehend, was den Weg unseres Lebens betrifft. Gib Geduld, wo wir zögern, zurückscheuen, wo wir noch nicht wissen und zweifeln. Sei du da. Gott, für die jungen Menschen bitten wir dich, sei bei ihrer Suche, sei du Sinn in manchmal so Sinnlosem. Gott, für die Älteren bitten wir, für die, die auf den Tod warten, komm, zeig dich, lass uns schauen, was wir glauben.
Amen. Die einen halten ihre Nase oder das ganze Gesicht voll in die Sonne und die anderen, die flüchten eher unter einen Sonnenschirm. Beide verbindet aber ein gemeinsamer Wunsch. Lege dich auf mich nieder, Sonnenschein oder Schatten. Tu mir gut, schütze mich vor der Sonne oder eben auch spende mir Licht und Wärme, die ich so dringend brauche. Hier kommt der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich hätte nicht gedacht, Herr Bischof, dass die Worte, Achtung, Scheiß und Segen so gut zusammenpassen wie in der kommenden Woche. Also Scheiß ist sowieso so ein Unwort bei uns im Radio, das sagen wir überhaupt nicht. Aber nun gibt es in der kommenden Woche am Dienstag, einen Tag vor dem Zeugnistag, den sogenannten neu erfundenen Scheiß auf Noten Segen. Ich finde das eine super Idee. Spenden Sie den auch?
Nein. Aber ich finde auch diese Aktion unseres Segensbüros super, weil sie ja nicht eine unmögliche Wortkombination zusammenbringen will, sondern weil sie sagen will, Leistung ist wichtig, Noten gehören dazu, aber sie machen nicht aus, was wir sind und wer wir sind und schon gar nicht, wer wir vor Gott sind. Die stellen dann Treppchen hin an der Genezareth-Kirche und sagen, bei Gott bist du jedenfalls Platz 1. Und das finde ich richtig und gut. Und dann gibt es auch ein großes Segensfest.
Ich finde das wirklich eine ganz tolle Aktion.
Ja, super und Idee,
das
ne?
ist wirklich ja, ja. Also auch
wir müssen aus uns ihrer, nur alle dreimal räuspern ne? mit diesem Wort. Ne? Das ja, geht mir auch so.
Ja,
aber
ja.
die Idee ist natürlich super. Und
der Scheiß auf Notensägen.
Ja. So sie von, gefällt das. Sie sagen das noch zweimal.
Ne? Nein, ja, ich wollte es ja, nur einmal. Also man muss das ja auch. Also Genezareth-Kirche, ne?
Genezareth-Kirche, Herfordplatz, Schillerkiez, Neukölln.
Am Dienstag. Vor dem Zeugnistag. Wir sind auch vor etwas, nämlich vor unserer letzten Sendung vor der Sommerpause. Ne? Ja. Nächsten Sonntag, letzte Sendung dann vor der Sommerpause und danach gibt es eben die Sommerpause. Aber jetzt noch nicht. Jetzt gibt es die neue Woche.
Jetzt gibt es die neue Woche mit hoffentlich Sonne und Segen.